Ein feines, eigenartiges Thema. Ein Schreiber in dem Buche der Sprüche namens Agur, der gibt da schriftlich vor aller Welt zu, da gibt es vier Dinge, zuerst drei, die sind zu wunderbar für mich, und vier, die ich nicht erkenne. Aber eins hat er wenigstens gemerkt, dass es die Dinge gibt. Das ist auch schon was wert. Und dieser Agur ist mein Vorbild dafür, wenn ich mich vor einer Versammlung befinde, von der ich weiß, die meisten kennen mich noch nicht. Dann pflegt man, sich vorzustellen, damit auch jeder von uns diese einmalige Vorstellung mit Staunen entgegennehmen kann. Lese ich sie noch. Im gleichen Kapitel 30, Büchlein Sprüche, Vers 2, stellt sich dieser Agur wie folgt vor. Fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Erstens. Zweitens. Menschenverstand habe ich nicht. Und drittens, Weisheit habe ich nicht gelernt. Ja, und so einer will da vorne stehen und dann so fromme Sprüche machen. Er fährt weiter, so dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten hätte. Aha. Wer von uns hat Erkenntnis des Allerheiligsten, dreimal Heiligen Gottes? Erkenntnis. Wer hat von uns Erkenntnis des Allerheiligsten Raumes im Tempel Gottes? Wer? Ich gehe auch auf Halbmast. Noch weiter runter, wenn ihr wollt. Aha. Aha. Der Mann ist nämlich genau so weit, wie unser Gott seine Frommen schon lange gern hätte. Nämlich, wenn Paulus zu den Korinthern spricht, wer sich unter euch, also gläubige Menschen, dünkt, weise zu sein, der werde vorerst einmal ein Tor, damit Hoffnung für ihn bestehe, dass er noch weise werden könnte. Salomo, dem nun Gott wirklich Weisheit gegeben hat, wie keinem Menschen vor ihm und keinem Menschen nach ihm, ist in diesem Punkt gleicher Meinung, nämlich, siehst du einen Menschen, der ist weise in seinen eigenen Augen? Also jetzt irgendeinen Menschen, der braucht nicht gläubig zu sein. Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wir haben eine eigenartige Bibel. Und diese Eigenart ist eines der besten Zeugnisse, dass unsere Bibel eben nicht Menschenwerk ist, sondern Gottes Werk. Von dem Gott, der bezeugt, auch seinen Leuten, seinen Frommen, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, auch nicht die Frommen, Und meine Wege sind nicht eure Wege, sind ganz anders. Nämlich so viel höher die Himmel sind als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken als eure. Ich füge hinzu, frommen Gedanken. Gewaltig, herrlich. Und von der Weisheit, die Gott dem Salomo gegeben hat, lesen wir. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Eine Weite des Herzens. Und wir Frommen haben meistens so enge Herzen, solche Scheuklappen. So, jetzt habe ich genug geschumpft über die Frommen, nicht? Wollen wir uns belehren lassen und wieder staunen lernen, wie in einem einzigen Vers unseres Alten Testamentes schon Geheimnisse der Weisheit Gottes verborgen sind. In wenigen Worten. Wie eben nur die Einmaligkeit unserer Bibel als Gottes Wort es kann. Vers 18 und 19, Sprüche 30, drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, und vier, die ich nicht erkenne. Jetzt nennt er die drei und vier Stücke. Erstens, der Weg des Adlers durch die Himmel. Zweitens, der Weg einer Schlange über den Felsen hinweg. Das sind die zwei Dinge, die wir heute Abend näher ansehen. Und die beiden nächsten Dinge, so Gott will, das nächste Mal. Und das ist, wird leider Mitte Dezember. Aber wir müssen ja der Zeit keinen Schub geben, die eilt uns ja davon. Also das ist plötzlich da. Gut. Die zweiten Dinge lauten, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Viertens, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Das vierte scheint ihm das schwer verständlichste zu sein. Zu wunderbar und versteht er nicht. Aber die Dinge sind da. Bei der Betrachtung unseres Gotteswortes pflegen wir ja nicht eben unsere Vernunft einzuschalten zum Verständnis. Unseren gesunden Menschenverstand einzusetzen oder unsere Weisheit da an den Mann bringen zu wollen, sondern wir lassen jede Frage, die sich da meldet, nur beantworten aus dem übrigen Worte Gottes, aus den übrigen Angaben und Zeugnissen unserer Bibel. Und die Probleme, die sie uns stellt, lassen wir uns nur wieder lösen aus anderen Bibelstellen. Und dann sind wir dort gegründet, wo dann Hoffnung besteht. Das zusammenfassend heißt, wir sind Menschen, die gerne als Toren beurteilt werden, weil wir heute in der aufgeklärten Zeit der modernen Menschheit immer noch so dumm sind oder immer noch dümmer werden, uns dazu noch Mühe geben, in unserer Bibel, was Hebräisch Altes und Griechisch Neues Testament betrifft, Grundtexte, allem zu glauben, was geschrieben steht. Erstes Wort, der Weg des Adlers durch die Himmel. Himmel findet sich im Alten Testament Hebräisch immer in der Mehrzahl. Der Weg des Adlers durch die Himmel. Ich habe eine Bibelstelle notiert, Galater 3, Vers 16, in welcher uns der Apostel Paulus belehrt, dass, wenn unser biblischer Grundtext in der Einzahl spricht, dann meint der Geist Gottes, der diese Worte inspiriert hat, in der letzten, höchsten Ebene der Auslegungsmöglichkeit auch nur eine Einzahl. In Einzahl eine Sache oder eine Person. Wir lesen also weder der Weg der Adler durch die Mehrzahl durch die Himmel, noch lesen wir der Weg der Schlangen über die Felsen, Mehrzahl, noch der Weg der Schiffe im Herzen der Meere, noch der Weg der Männer mit Jungfrauen. Und bei diesem Wort im Galaterbrief, Kapitel 3, 16, geht es um keine geringere Person als um die Person Jesu Christi. Paulus erklärt, wenn Gott dem Vater Abraham die Verheißung gegeben hat, in dir und deinem Samen als in Einzahl, dann meint Gott auch genau letzten Endes und auf höchster Ebene der Auslegungsmöglichkeit nur einen Samen und sagt, wie der heißt. Und dieser Same, den Gott dem Abraham verheißen hat, heißt Jesus Christus. In dir und in Jesus Christus werden gesegnet werden eines Tages alle Generationen der Erde. Stimmt das vielleicht? Das ganz sicher auf höchster Ebene. Denn auf die Samen Abrahams nach dem Fleisch ist gar nicht viel verlassen. Entschuldigung. Das sage nicht ich, sondern die Schrift. Wir werden noch erleben, beim letzten Punkt, dann Mitte Dezember, was für ein Völklein namens Israel Gott auserwählt hat. Und was für eine theokratische Weltmetropole Gott gewählt hat mit der Stadt Jerusalem. Da werden wir staunen können. Aber Gott bleibt natürlich auch auf dieser irdischen Ebene den Nachkommen sah Abraham allen treu. Das ist die eine Ebene, die liegt auf der Ebene des guten Willens Gottes. Dann kommt die zweite Ebene, wo erst der wohlgefällige Wille Gottes durchgeführt wird. Und die dritte, oberste, letzte Ebene, von der Paulus schreibt, und einen Weg zeige ich euch, der erst mit dem überragenden von allem übereinstimmt. Ja. Da ist dann Christus der eine Same. Ja. Also, der Weg des Adlers durch die Himmel. Was sagt die Schrift von einem Adler? Wir finden am Throne Gottes vier so genannte lebendige Wesen. Und das eine dieses lebendigen Wesens besitzt ein Angesicht eines Adlers. Das andere eines Menschenangesicht, eines Löwenangesicht und eines Stieres Angesicht. Warum? Cherub, es sind Cherubim. Ich stelle schnell die Zwischenfrage, wenn ich in dieser Lautstärke spreche, versteht ihr dann auch ganz hinten? Stimmt? Danke. Die vier Lebewesen Offenbarung Jesu Christi am Throne Gottes werden Cherubim genannt und Cherub, ein Zahl, heißt wie die vielen. Cherubim heißt wie die vielen. Das heißt, sie sind die Repräsentanten am Thron Gottes für die ganze Schöpfung. Der Adler für alles Geflügelte, die ganze Engelwelt, der Löwe, Chef der wilden Tiere, der Stier, Chef der Haustiere, und was bleibt übrig? Der Mensch. Zu welchen Tieren sollen wir den zählen? Der Chef aller, der Mensch. Nun, offensichtlich ist dieses Wesen am Thron Gottes noch positiv geladen. Als Adler. Und warum ich das schon sage, positiv geladen? Deshalb. Die ganze Schöpfung, die aus der Hand unseres Schöpfers hervorgegangen ist, die betrachtete er, nachdem das letzte Geschöpf der Zeit nach, der Mensch geschaffen war, schaute Gott zurück und erklärte, siehe, alles, was ich geschaffen habe, ist sehr gut. Sehr gut. Und nichts verwerflich dran. Jetzt fahre ich gleich weiter, anschließend an das eben Gesagte, erste Ebene, zweite Ebene, dritte Ebene. Aber diese noch so wunderbare gegenwärtige Schöpfung steht nicht unter dem Wohlgefallen Gottes. Warum? Weil er schon wusste, die muss sich ja der Vergänglichkeit unterwerfen. Und an dem hat Gott kein Wohlgefallen. Er hat es nur für gut bis sehr gut gefunden, trotzdem einmal eine solche Schöpfung zu schaffen. Aber Wohlgefallen hat er kein Wort. Kann nichts dafür. Ne? Und eine vollkommene Sache ist unsere Schöpfung noch weniger. Stimmt's? Das ist kein Problem. Ah. Seit dem Fall des Menschen ist jedes Geschöpf geblieben, denn Gott hat das letzte Geschöpf der Zeit nach, Adam, sofort zum Herrscher über alles bisherige Geschöpf, die bisherige Schöpfung, vom Cherub bis zum Wurm, bis zum Atomkern, zum Herrscher eingesetzt. Das war der noch nicht gefallene Mensch. Können wir uns keine Vorstellung machen, wie herrlich der da stand vor Gott. Nun, nach dem Fall, dem Ungehorsam des ersten Menschen, blieb jedes Geschöpf, was es war, nur war es nicht mehr sehr gut, sondern also positiv geladen, sondern negativ geladen. Prächtigstes Beispiel dafür. Gelegentlich sagt man von einem Menschen, der sich entsprechend benimmt, oh weh, der äfft alles nach. Ist die Bemerkung negativ oder positiv? Negativ, ganz klar. Der äfft alles nach. So. Wie heißt dann genau das Gleiche, was einer tut? Anders bezeichnet, aber es ist die gleiche Sache. Genau. Aber positiv geladen, so wie es vor Gott gedacht war. Vor dem Fall. Paulus schreibt, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer Gottes und Nachahmer Jesu Christi bin. Ist das vielleicht positiv geladen? Aber ist es nicht genau das Gleiche? Einen anderen nachmachen. Ne? Also, ja, anstatt nachahmen, ne? Nachäffen. Ne? Also beim Affen bleibt, warum? Denn der Affe ist das Schaustück, das Gott geschaffen hat, als sehr gut, als Vorbild des göttlichen Nachahmens. Da ist Folgendes passiert. Eine Ingenieurgruppe hatte den Auftrag, ein neues Eisenbahntrasse durch den Ururwald abzustecken, zu fällen und zu bahnen. Da haben sie auf einer Waldwiese Mittagsrast gemacht und haben ihre Instrumente stehen lassen und ihre Apparate, haben sie in Schatten begeben und Mittagsrast. Begonnen miteinander. Was passiert? An ihrer Stelle steigen die Affen von den Bäumen und jeder stellt sich an den Apparat, nicht genau wie die so gesagt hat, so, nicht? Also wir haben zuschauen können, wie ihre prächtige Arbeit prompt nachgeäfft worden ist. So. Oder sagen wir, um die Affen nicht zu beleidigen, nicht? Nachgeahmt. Und jetzt unser Adler in unserer Bibel, dieser eine, der Weg des Adlers durch die Himmel. Vorerst meint unsere Bibel den buchstäblichen Adler. Also wenn wir dann den da fliegen sehen, denken wir auch, wunderbar, ja, wie das alles geht und funktioniert und so weiter. Und dann der Adler, der sein Gefieder erneuert und seine Jugend erneuert im Alter und so weiter, was da alles geschrieben steht vom Adler. Schon. Und jetzt fragen wir die Schrift. Erstes Wort, Jeremia 49. Jeremia 49. Wir lesen zuerst Vers 28. Über Kedar und über die Königreiche Hazors, welche Nebukadrezar, der König von Babel, schlug. Diesen Großfürsten, von dem haben wir sicher in der Sonntagsschule schon gehört. Und der wird nun in Vers 22 mit dem Adler verglichen. Siehe, wie der Adler zieht er herauf und fliegt und breitet seine Flügel aus über Bozra. Und das Herz der Helden Edoms wird an selbigem Tage sein, wie das Herz eines Weibes in Kindesnöten. Also, jetzt ist in unserer Bibel auf einmal der normale Adler ein gottgewähltes Bild, ja, für einen der Gesinnung nach hochfliegenden Menschen namens Nebukadnezar. Wir bedürfen immer mindestens zweier oder dreier Zeugen, damit eine Sache bestätigt ist, gottgemäß. Deshalb schlagen wir jetzt auf, jetzt wird es fast unheimlich deutlich, Hesekiel 17. Hesekiel, gerade nach Jeremia. Hesekiel 17. Da gibt Gott durch den Propheten Hesekiel dem Hause Israel ein Rätsel auf. Vers 3, Mitte. Ein großer Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, voll buntfarbigen Gefieders, kam zum Libanon und nahm den Wipfel einer Zeder weg. Den Wipfel einer Zeder. Den obersten ihrer Schösslinge brach er ab. Immer noch der unglaublich wunderbare Adler, und brachte ihn in ein Krämerland, in eine Stadt von Kaufleuten, setzte er ihn, und er nahm von dem Samen des Landes und so weiter. Frage, Haus Israel, was ist das? Niemand weiß es. Ja. Da gibt Gott zum Glück selber die Antwort. Nämlich Vers 12. Wisset ihr nicht, was das ist? Sprich, siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn einen Eid eingehen lassen. Und die Mächtigen des Landes aber hat er mitgenommen, damit das Königreich niedrig wäre, auf das es sich nicht erhöhe und so weiter. Aha. Dieser große Adler mit langen Schwingen, buntfarbigen Gefieders, so ein Adler gibt's ja gar nicht. Aha. Aha. Weil es nun einen solchen Adler gar nicht gibt, im Sichtbaren, merken wir, dass der Geist Gottes einen Adler meint, ja, jetzt haben wir schon aus dem gewöhnlichen Adler ist er schon mehr geworden hier. Der König Nebukadnezar ist er schon mehr als ein gewöhnlicher Adler. Jetzt geht die Schrift noch weiter und erklärt von diesem gewaltigen Adler namens König Nebukadnezar von Babel, über alle damaligen Weltreiche gesetzt von Gott, geht das Wort Gottes weiter und erklärt von diesem großen Adler mit buntfarbigen Gefieder namens Nebukadnezar, König von Babel, er herrschte über die Vögel des Himmels und über die Fische im Meer. Und alle Reiche der Erde waren ihm untertan. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, und erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Dann sage ich mir, ja, halt, halt, halt. Nebukadnezar hat geherrscht über die Vögel des Himmels. Der hat höchstens mal ein paar Adler abgeschossen, nicht? Im besten Fall. Und geherrscht über die Fische im Meer, ja, da hat er auch vielleicht auch gelegentlich Erfolg gehabt beim Fischen. Aber das ist doch nicht das Herrschen, um das es vor unserem Gott geht. Dann meint also der Geist Gottes noch eine Adlersorte von einer Herrlichkeit und einer Vollmacht, die auf dieser Erde und für uns tatsächlich nicht erkannt werden kann. Und wenn es schon so etwas geben sollte, für uns zu wunderbar wäre und ist. Aha, aha, aha. Und liebe Geschwister, so etwas gibt es. Wir schlagen weiter auf. Habakkuk 1, Vers 6 und 8b. Habakkuk, einer der kleinen Propheten, Vers 6, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, in der die Babylonier mit Nebukadnezar. Ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und ungestüme Volk, welches die Breite der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Und was wie das jetzt beschrieben wird, Vers 8 in der Mitte. Und seine Reiter kommen von ferne, fliegen herbei wie der Adler, der zum Fraße eilt. Sie kommen zur Gewalttat allesamt. Und dann fährt es daher wie der Wind und zieht weiter und verschuldet sich. Diese sein Kraft ist sein Gott und so weiter. Und wenn wir noch eine Stelle in Jeremia Kapitel 3 aufschlagen würden, nur noch als Ergänzung, da werden militärische Heerscharen genannt, so und so und so. Von Nationen unbekannter Herkunft. Und dann auf einmal heißt es sogar, von den Enden der Himmel her sind die gekommen. Oh, oh, oh. Ja, was können nur für Heerscharen und Sprachen von den Enden der Himmel her kommen? Das sind keine Menschen und keine irdischen Geschöpfe mehr, sondern das sind Engel, das sind Geister, Massen, die Gott zum, als Gericht ja, Heere einer gottlosen Menschheit mal serviert. Weiter, es wird hochinteressant. Daniel 7, Daniel, der vielgeliebte, Prophet der Zeiten. Daniel 7, da sieht Daniel aus dem Völkermeer vier große Tiere steigen. Vor Orientierung für uns, wir lesen. Vers 3 oder Vers 2 schon. Ich schaute in meinem Gesicht bei der Nacht und siehe, die vier Winde oder Geister der Himmel brachen los auf das große Meer. Und die vier großen Tiere und vier große Tiere stiegen aus dem Meere herauf, eines verschieden von dem anderen. Das erste Tier war gleich einem Löwen, und da darf ich gleich darauf hinweisen, dieser eine König Nebukadnezar wird von unserem Gotteswort nicht nur mit dem hochfliegenden Adler verglichen, sondern auch mit einem Löwen, also dem König der wilden Tiere, der alles andere beherrscht. Auch mit einem Löwen. Wer will, dem kann ich die entsprechende Bibelstelle noch angeben nachher. Wir müssen hier vorwärts machen in unserem Thema. Das erste war das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel. Aha. Bei dem Adler da in Hesekiel 17 waren ja die Flügel sehr wichtig. Ne? Das heißt, Bewegungsmöglichkeit wo? Weniger auf der Erde als eben wo? Nicht nur am Himmel, sondern durch die Himmel. Na bitte, bitte. Also jetzt entschwindet uns dieser Adler und diese Flügel entschwinden unserer Sichtbarkeit. Und das Wort Gottes verlegt die obersten Dinge auf höchster Ebene der Auslegung in die unsichtbare Welt. Und gibt es an den sichtbaren, buchstäblichen Adler, Menschen, Adler in Menschengestalt, Nebukadnezar, höhere Ebene, höchste Ebene jetzt. Wer ist der große Adler? Wie ein Löwe mit Adlersflügeln. Ja, so ein Tier gibt es ja sowieso wieder nicht. Ne? Also die Bibel spinnt sowieso wieder schon wieder. Ne? Ein Löwe mit Adlersflügeln. Was geschieht? Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden. Was passiert einem noch so hochfliegenden Adler, wenn ihm die Flügel ausgerissen werden? Ja, dann fällt er wie weit runter? Bis nicht mehr weiter runter geht, nämlich auf unsere Erde. Aha. Ich darf es jetzt gleich aussprechen, damit wir beim weiteren Lesen in unserem Gotteswort prüfen können. Dieser eine große Adler, von der die Bibel jetzt spricht, dessen Weg durch die Himmel auch für uns zu wunderbar ist. Und wenn wir ehrlich sind, nicht verstehen können, ich darf schon sagen, liebe Geschwister, was jetzt dann kommt, was ich auszusprechen habe, da werden nicht nur wenige erschrecken. Dinge, von denen wir noch keine Ahnung hatten. Ich will nur sagen, vom Teufel haben wir bis jetzt eine Ahnung bekommen, nicht so ein ungeheures Gestalt da mit Hörnern und Pferdefuß und so weiter. Ja. Und dann noch der dumme Teufel und den Satan gibt es ja nicht und so weiter und so weiter. Ja. Und was unser Gotteswort uns hier bezeugt, ist nun eben überragend zu wunderbar und unverständlich auch für uns. Ich will es gleich sagen. Satan, von Gott nicht als Satan geschaffen, sondern als einen schirmenden Cherub, schirmenden, gesalten Cherub geschaffen. Wo sind denn in unserer Bibel Cherubim aufgestellt? Ich stelle eine dumme Frage. Außerhalb des Lagers. Schon gar nicht. Im Lager Israels? Auch nicht. Im Vorhof? Auch nicht. Im Heiligtum? Auch nicht. Wo erst sind Cherubim aufgestellt? Wo? Aha. So dass ich Erkenntnis von was hätte? Des Allerheiligsten hätte. Cherubim sind nur wo aufgestellt? Im Allerheiligsten. Und wie viele Cherubim waren in der Hütte des Mose, der Stiftshütte? Zwei. Zwei. Der eine stellt den echten dar, Christus. Und der andere den erschaffenen, gesalbten Kerl. So sah es im Anfang aus. Ich habe jetzt einen Blick voraus getan. Wir kehren zu unserer Schrift zurück. Die Adlersflügel wurden diesem Löwen ausgerissen. Ja, ist denn der Begriff Löwe ein Tiername, eine Tierbezeichnung, positiv geladen oder negativ geladen? Antwort: Wie alles in der gefallenen Schöpfung, sowohl als auch. Gibt es einen Löwen aus dem Stamme Juda namens Jesus Christus? Ist der vielleicht positiv geladen? 100%. Gibt es aber auch einen Löwen, der umhergeht wie ein brüllender, Löwe und sucht, wen er verschlinge? Ja. So ist es in unserer Schöpfung. Alles in unserer Schöpfung ist bipolar. Der eine Pol in unserer Schöpfung ist der Thron Gottes, da ist alles positiv. Und der andere Pol in der Schöpfung Gottes heißt Erde mit den Menschen darauf. Unsere wunderbare, arme Erde ist der negative Pol im ganzen Weltall Gottes. Und zwischen den beiden Polen laufen die Hochspannungen der elektromagnetischen Ordnungen und wunderbaren Gebilde und da funktioniert alles. Alles zwischen negativ und positiv im Kampf. Stimmt's? Auch unser Herz. Jeder Mensch, jedes Geschöpf. Die Katastrophe. Nicht mehr ein Mittelpunkt, von dem aus alles Leben strahlt. Ein Herzpunkt. Alle beglückt. Eine Sonne, die alles belebt. Das war einmal. Bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben, dieses Tier, und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt. Also bitte, wie ein Mensch, dann ist das betreffende Wesen gar kein Mensch. Erst jetzt wird es wie ein Mensch auf seine Füße gestellt. Und ihm eines Menschenherz gegeben. Gibt es modernster wissenschaftlicher Weise auch schon so etwas? Wie Herztransplantation, gibt es so etwas, was die Menschen versuchen, mit Fleisch und Blut fertig zu bringen, vollzieht unser Gott eines Tages in einer Weise an einer Person, die zu wunderbar ist für uns, auch in den Augen Gottes. Was wir nicht verstehen. Was geschieht weiter? Und siehe, dann kommt schon das zweite Tier hier. Bleibt hier. Also da haben wir ein Lebewesen, Flügel eines Adlers, wie ein Löwe als Ganzes, Flügel ausgerissen, fällt auf die Erde, wird aufgestellt in Menschengestalt und ihm eines Menschenherz gegeben. Was bedeuten die Flügel, die diesen Wesen ausgerissen werden? Für uns unsichtbaren Wesen vorerst, und kein Mensch seien. Die Flügel stellen die Bewegungsmöglichkeit dar, die Gott dem Erstling aller Geschöpfe, so wird dem nachmaligen Satan und Teufel gesagt. Er war aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen als schirmender, gesalter Herr. Und wird in Hesekiel 28 noch genau beschrieben. Da gucken wir dann noch, heute Abend noch rein. Und die Flügel, die ihm weggenommen werden, bedeuten nichts Geringeres als die Bewegungsmöglichkeit dieses ursprünglich herrlichsten Wesens der Schöpfung Gottes, dass er sich ähnlich wie Gott gleichsam allgegenwärtig in der Schöpfung bewegen konnte, durch die Himmel und über die Erde sowieso. Bitte, als ein Adler steht vor uns, ne? Das zweite ist ja dann, im zweiten Punkt, eine Schlange. Da können wir die Sonntagsschüler herbeirufen und fragen, liebe Kinder, was bedeutet die Schlange, eine Schlange in der Bibel? Die sagen sofort den Teufel. Ne? So. Und fragen, ja, und eine Schlange, die das über den Felsen weg sich hinwegsetzt, nicht? Was der Fels? Könnt ihr die sagen, ja, das ist ja Christus. Was der Teufel setzt sich über den Christus hinweg? Ja, sowas gibt es doch nicht. Ne? So. Ja. Aha. Schlange, Darstellung dieses Wesens. Er wurde nicht als Schlange geschaffen. Bitte. Und die Schlange selber kroch nicht auf dem Bauch, bevor sie den Menschen zu Fall gebracht hat. Und so weiter. Schlange, Darstellung des gefallenen Kerub, wie er sich über die Erde hinweg bewegt. Schlange, bitte. Aber wie er, wie lesen wir, sich durch die Himmel bewegen kann. Mit wunderbaren Flügeln, das heißt wunderbarer, ihm von Gott zugeteilter Bewegungsmöglichkeit, wie Gott ähnlich allgegenwärtig zu sein. Kann Satan unsere Geschwister in New York im gleichen Moment versuchen, wie uns hier in Europa? Kann er das gleichzeitig? Und kann er gleichzeitig mich verklagen und einen Bruder in Tokio? Ne? Kann er, und dann noch am Thron Gottes? Ne? Unter was für Hoheiten fleht Gott den Satan vor seinem, bis heute, vor seinem Thron zu empfangen? Unter himmlischen Majestäten, die unser Gott zu Göttern erhoben hatte, zu Söhnen des Höchsten erkoren hat, gemacht hat. An dem Tage, da die Söhne Gottes vor dem Herrn erschienen, kam auch der Satan in ihrer Mitte. Das ist schon hoch, ne? Und nur mit einem dieser majestätischen himmlischen Gestalten und Wesen beginnt Gott zu sprechen. Wie heißt das eine? Der Satan. Woher kommst du, Satan? Und jetzt als Schlange zum Umherstreifen über die Erde. Na ja, da hat er hier da unten. Den kann er nicht im Himmel suchen. Aha. Merken wir schon, unsere alte Bibel, die kann uns in Höhen und in Weiten hinein versetzen, dass es uns schwindelig werden kann. Wie geschrieben steht, er führt mich auf einen Felsen, der mir zu hoch ist. Flügel aufgerissen, fällt auf die Erde, praktisch die eine Seite. Aber jetzt kommt etwas. Diese dem Satan weggenommene, weggerissene Möglichkeit, sich weiterhin durch die Himmel bewegen zu können. Das ist es, im ganzen Weltall. Diese Kräfte, die ihm weggenommen werden, sind die verloren. Wo sind wir Physiker? Gibt es irgendeine Kraft in dieser Schöpfung, die verloren gehen kann? Antwort? Ja. Unser Gott hat das so geordnet. Also diese gewaltige Möglichkeit, sich in Weiten des Weltalls bewegen zu können, sicher bewegen zu können, steht zur freien Verfügung unseres Gottes. Was macht unser Gott damit? Ja, bitte nicht den Bruder Muhl fragen und nicht euren Verstand, sondern nur wieder die Bibel, und wir schlagen auf das Buch der Offenbarung Jesu Christi. Lesen wir Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil, die Rettung und Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn herabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden und so weiter. Denn Vers 9 Mitte lesen wir noch deutlich. Dieser Satan und Teufel und Drache und Schlange genannt, der die ganze Ökumene verführte. So steht da, griechisch. Ich hätte dieser gut gemeinten Bewegung nicht den Namen Ökumene gegeben. Ich kann ja nur was verführen, was vorerst gar nicht übel ist. Mindestens gut gemeint. Aber wenn der auf die Erde geworfen sein wird, der bringt es fertig. Achtung! Geworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Ja. Und jetzt da unten angekommen, will er eine Heilskörperschaft aus Israel. Ich darf nur sagen, es geht keine 30 Jahre mehr, ist geschieht das schon geschehen. Ist eine Heilskörperschaft aus Israel genannt, männlicher Sohn, weil Israel sonst immer weiblich ist, vor Gott, den dieser auf die Erde geworfene Drache, jetzt Schlange, verschlingen will. Und Gott kommt ihm zuvor und reißt diese Heilskörperschaft zu sich, in die Himmel, zu seinem Thron, in Sicherheit. Aber jetzt ist eine Heilskörperschaft da, aus der die Herr diese Gruppe des männlichen Sohnes gekommen ist, nämlich ein Weib mit der Sonde bekleidet, das in der Gerechtigkeit des Christus stehen, 12 Sterne in ihrer Krone, das sind die 144.000, 12 mal 12.000 aus allen 12 Stämmen Israel. Das sind die 12 Sterne. Genauso wie Jakob, Josef geträumt hat, ne? Er sah Vater und Mutter und seine Brüder, Sonne und Mond und 12 Sterne. Die 12 Söhne Israel. Gut. Jetzt will er das Weib verschlingen. Und jetzt dürfen wir lesen, Vers 13, Kapitel 12 noch. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, welches das männliche Kind geboren hatte, und es wurden dem Weibe die 2 Flügel des großen Adlers gegeben. Hat also Gott
diese kosmischen, frei gewordenen kosmischen Kräfte wieder irgendwo eingesetzt wurden, die den Satan bisher zur Verfügung stehenden Allgegenwartsbewegungen im Weltall weggenommen, stellt er wem zur Verfügung? Den 144.000 aus allen fünf Stämmen Israels, die der auf die Erde geworfene Drache jetzt verschlingen will, ne? Gibt er diese Kräfte, stellt sie ihr zur Verfügung und jetzt kann sie in eine Wüste entfliehen, nicht auf der Erde, fern vom Zugriff des Drachen, ne? Irgendwo im Kosmos in sich verheilt. Wie geschrieben steht, ich will sie, die Israel, in die Wüste führen, und es war im Asper eine wunderbare, ihr dort zu Herzen reden, seit lang, und ihr von dort aus ihre Weinberge und Feigenbäume wiedergeben. Denn von dort aus werden sie dann gerade ins tausendjährige Reich heruntergetragen. Mit diesen Kräften. Ja. Also ist unser Gott handlungsfähig? Ich zittere beim Aussprechen dieser Worte. Ja, man muss einmal ganz dumm reden. Ja. Wie ein Dummkopf. Wenn man erschrecken kann und dann einen Apostel Paulus verstehen kann, wenn er je länger, je mehr nicht mehr anders konnte, was er bezeugt hat, nämlich, wenn ich dieses wunderbare Evangelium der Herrlichkeit unseres glückseligen Gottes verkündige, dann kann ich das nur immer mit großer Furcht und vielen Zittern. Und bei diesem ehemaligen Saul von Tarsus, braucht allerhand, bis der sich fürchtet und zittert. So. Adler, wissen wir,
durch die Himmel. Ich habe gesagt, wie Gott ähnlich, ja bitte, Gott ähnlich, was der Teufel, was wagst du davon, auszusprechen? Bitte schön. Bis heute, solange er noch nicht auf die Erde geworfen ist, ehrt unser Gott, griechisch Theos, Gott, dieses Wesen mit seinem eigenen Gottestitel Theos. In dem Paulus schreibt, er ist der Theos, der Gott dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters. Was ist er bis heute noch? Gott! So sagt unser Gott zu ihm. Er ehrt ihn immer noch als Gott. Eine Welt, das der Himmel und der Erde, der Fürst, und zwar versteht die Bibel unter Begriff Fürst nicht das, was wir Schweizer verstehen, Fürst von Liechtenstein und von Monaco, nicht? Ist gar nicht viel wert, sondern Offenbarung 1 lesen wir, Jesus Christus ist der Fürst der Könige. Also welcher Titel ist vor Gott größer, König oder Fürst? Jesus ist nicht nur der Fürst, der König der Könige, sondern auch der Fürst der Fürsten. Das sind noch höhere Herrscher, Titel. Ja. Und als was wird hier Satan bis heute bezeichnet? Als Fürst mehr als König. Da ist er auch der König der Könige. Ja, bitte, hat Daniel einmal diesen menschlichen Adler namens Nebukadnezar angeredet? Daniel, der Geliebte Gottes, stand vor Nebukadnezar und ihm den Traum von dem großen Baum zu erklären. Daniel beginnt: Du, o König, du König der Könige, du, dem Gott die Gewalt gegeben hat über die ganze Erde, über die Vögel des Himmels und über die Fische im Meer. Du, o König, du König der Könige. Gell? Wenn ihr einmal von Bruder Muhl hören würdet, Bruder Muhl hat so einen irdischen, widergöttlichen Herrscher da genannt, du Herrscher der Herrscher oder du König der Könige, würde denken, oh, der Bruder Muhl, Kopf übergestürzt, nicht? Ja. Nein. So. Jetzt, liebe Geschwister, ich stelle eine Frage in diesem Zusammenhang. Hat sich Jesus je einmal vom Teufel führen lassen? Aha. Und zwar, erstens war die Stunde gekommen, wo sich Jesus vom Geiste Gottes in die Wüste führen ließ. So, Zweck, um vom Teufel versucht zu werden. Und was geschieht jetzt? Und was lesen wir jetzt? Und der Teufel sprach zu ihm, der Steine Brot. Ne? Und dann führte ihn der Teufel auf die Zinne des Tempels. Ging da Jesus mit, ließ er sich führen. Sind das Dinge für die Sonntagsschule? Sind das Dinge für ganz gescheite Fromme? Dann ließ er sich weiter vom Teufel führen auf einen sehr hohen Berg, nicht auf dieser Erde. Auf diesem sehr hohen Berg, auf den sich Jesus vom Teufel führen ließ, zeigte ihm der Teufel in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit und sprach zu Jesus: Das alles ist mir übergeben und ihre Herrlichkeit, und ich verfüge darüber, wie ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und mich anzubeten, das alles ist dein. Was steht hier? Steht hier, dass dieses Wesen von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus in Übereinstimmung eine solche kosmische Vollmacht empfangen hat als schirmender Cherub? Antwort: Ja. Und Gott in seiner Treue blieb diesem Wesen treu weitgehend? Macht's unser Gott auch sonst so? Ist er den Söhnen Israels, die Feinde Gottes geworden sind in Bezug auf Jesus Christus? Bleibt er ihnen doch treu, trotz ihrer Untreue? Ja. Liebt er sie trotzdem, um der Väter willen, ihr Lieben? Ja. Und ehrt ihn bis heute als Fürst des ganzen Weltalls. Und als Gott dieses bösen Zeitalters. Also da hört bei uns das Verständnis für unseren Gott langsam auf. Ich hoffe nicht langsam auf, sondern ja. Was liegt nun in dieser Bezeichnung dieses Dummkopfes, nicht ohne Menschenverstand und ohne Vernunft und ohne Weisheit, nicht? Wenn der sagt: Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind. Können wir langsam einstimmen in seinen Ausspruch? Da sind Dinge da in der ganzen Schöpfung Gottes. Da erschrecken wir zu Tode zu. Das gibt doch nicht. Was? So was? Da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mehr mit. Ne? Wäre schade. Wenn wir hier unser Sinn, unser Glauben öffnen und sagen, ja, Herr, ja, was so groß bist du, so langmütig, so gütig, so wunderbar, so wunderbar. Ja. Kennen wir dann unser Gott etwas besser als vorher? Nicht nur etwas, nicht nur etwas. Wird das auch in unserem Leben dann wirksame Kräfte auslösen, die uns neu befähigen, wie noch nie bis jetzt, nämlich was? Auch Menschen gegenüber, die uns Leid zufügen, langmütig zu sein und nicht aufhören zu lieben. Und erst recht. Je weniger ihr mich liebet, ihr Korinther, sollt ihr gleich wissen, umso mehr liebe ich euch. Das war der Paulus. Also der hatte schon eine Ahnung von den Dingen. Wenn er sagt, der Gott dieses Zeitalters, Satan, und der Fürst des ganzen Weltalls. Bitte, wenn Jesus sagt, schon kommt der Fürst dieses Kosmos an mich heran, um mich zu sichten. Ne? Ob er bei mir, in meinem Herzen, in meinem Sinn, in meinem Geist, in meiner Seele, in meinem Leib, irgendetwas findet, was er anpassen kann. Ja, etwas hat er gefunden. Der Leib Jesu war was? Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Und dort, darum konnte er ihn töten. Aber seine Seele, deren Gegenwart hielt er es nicht aus, ja, nicht hier stehen bleiben. So. Also, Viertel, was? Nein, 9 Uhr. Wann haben wir begonnen? Ja, mit dem Reden um 8 Uhr. Also jetzt haben wir eine Stunde ausgehabt. Ja. Was machst du für einen Vorschlag?
Wenn ich sage, eine halbe wird es noch eine Stunde und dann sage ich, eine Viertelstunde wird es eine halbe.
Ich darf hier noch eine wichtige Bemerkung machen. Zu dem bis jetzt Ausgesprochenen und Gehörten. Berechtigte Frage. Am Kreuz von Golgatha, bevor Jesus sein Haupt neigte und den Geist aufgab, schrie er, es ist vollbracht. Die Versöhnung, die Erlösung, die Grundlage. 2000 Jahre sind jetzt vergangen, fällt nicht mehr viel, und sieht jämmerlicher und dunkler und hoffnungsloser aus auf unserer Erde als je. Ja, und jetzt? Und jetzt? Erstens. Wenn die Sonne untergeht, wird es dann langsam heller oder langsam dunkler? Oder Mul fragt nicht so blöd. Habt ihr gehört da hinten? Wenn die Sonne untergeht, wird es dann langsam heller oder langsam dunkler? Na, warum die blöde Frage? Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Den ans Holz gehängten, na, ich rede jetzt nach dem Gesetz von Sinai, den ans Holz gehängten gewisslich herunterholen, vom Holz, des Fluchholz, spätestens beim Untergang der Sonne, und so geschah es. Als Nikodemus ihn herunterholte, ja, beim Untergang der Sonne. Und jetzt wurde es langsam heller, weil jetzt die Versöhnung vollbracht war. Wie lange wurde es dunkler? Sehr einfach. 6 Stunden. Und diese 6 Stunden, wo es dunkler wurde, zerfallen in 2 Nachtwachen von damals, der Römer. Erste Nachtwache bis nachts 9 Uhr, erste Wachablösung nachts 9 Uhr bis Mitternacht. Und um Mitternacht wird die zweite Wache abgelöst. Warum? Weil geschrieben steht, vor unserem Gott sind nicht nur 1000 Jahre Menschheitsgeschichte wie ein Tag Gottes, sondern 1000 Jahre Menschheitsgeschichte unseres Gottes sind auch noch wie eine Wache in der Nacht. Wie viele Nachtwachen vergehen vom Untergang der Sonne bis um Mitternacht? 2. Das sind vor unserem Gott 2000 Jahre lang. Heißt das, 2000 Jahre lang nach Gottes Programm gilt für uns, wird es in der Welt- und Heilsgeschichte Gottes vorerst immer dunkler. Ja, stimmt es jetzt vielleicht? Und dann heißt die Stunde 2000, heißt dann Mitternacht. Und dann heißt es, um Mitternacht ein Geschrei der Bräutigam kommt. Könnte das ums Jahr 2000 sein? Ja, liebe Geschwister, au, 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 au. Jetzt werden die Dinge auf einmal so nahegebracht, zeitlich, dass wir auch wieder erschrecken können, wenn wir wollen. Ausgleichen kann man immer. Wir verstehen heute den Apostel Paulus, wenn er in Römer 13, Vers 11 und 12 schreibt, und diese noch, liebe Brüder, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon gekommen ist, die Stunde der Gemeinde Jesu Christi, einige Jahrzehnte dauert, seitdem ein Staat Israel gibt, 48 bis 2000, das ist die Stunde der Gemeinde Jesu Christi, die Stunde Gottes für uns. So. Aha. Müssen wir weiterhin erschrecken und uns in Boxhorn jagen lassen, wenn er sagt, du, ja Mensch, zu dieser Jesus komme je wieder, nicht? 2000 Jahre lang warten die dummen Frommen nicht und heute sind sie noch dümmer geworden und warten erst 3 Stunden. Wunderbar. Ja, wenn es nicht so wäre, wie es jetzt ist, dann würde unsere Bibel nicht stimmen. Dann würde sie stimmen. Und jetzt noch ein biologischer Vergleich. Entschuldigt meine Unbarmherzigkeit als unbarmherziger Samariter. Wenn im Frühjahr sich die ersten Wespenköniginnen zeigen und dann habe ich die Schadenfreude, sicher hat Gott kein Wohlgefallen daran, wenn sich da so eine Wespenkönigin in unser Wohnzimmer verirrt und dann an der Fensterscheibe nicht mehr weiter weiß. Was macht dann Bruder Muhl? Wissen, wenn ich die töten kann, dann sind wir vor 500 oder 1000 Wespen verschont im Herzen. Also, Kopf zerquetscht und Brustkopf zerquetscht. Ist die Wespenkönigin erledigt? Jawohl. Aber was passiert? Jetzt fliegt ihr Stachel in der Weltgeschichte herum nach allen Seiten, wie ihr Leben lang noch nie. Stimmt. Und verspritzt das letzte Gift. Stimmt. Aha. So ist, entschuldigt mich Satan, sein Haupt und sein Brustkorb ist zerdrückt. Ja. Der Weibersame zertritt ihm das Haupt. Ist geschehen. Aber 2000 Jahre lang kann sein Stachel, nämlich Sünde, schreibt Paulus, nicht, ein Gift verspritzen, wie die Jahrtausende vorher noch nicht. Nicht? Ja. Aber Gott lässt ihn das letzte Gift noch fertig ausspritzen. So. Dann ist fertig. Dann ist sein Gericht gekommen. Das sind das Dinge. Paulus lehrt uns nicht schon die Natur, die Sache. So. Zweiter Punkt, das ist jetzt für Sonntagsschüler, noch eine Viertelstunde. der Weg einer Schlange über den Felsen. Kein Problem. Keine Frage. Wen versteht unsere alte und neue Bibel unter einer Schlange? Die alte Schlange. Wir haben schon darauf hingewiesen, Satan wird dargestellt als Adler. Bitte. Das eine lebendige Wesen am Thron Gottes mit eines Adlers angesehen, das ist ja ein Cherub, gesalbter Cherub. Bitte. Noch heute ein positiver Repräsentant. Adler, Satan dargestellt, der ist wunderbar, buntfarben und herrlich, ne? Und dann zu Fall furchtbar geworden, wie wir gelesen haben. Und jetzt auf die Erde geworfen, auf der Erde bewegt er sich als Schlange. Und jetzt kommt unser Gesetz vom Sinai und stellt Folgendes fest. Das sind die Lebewesen aus Israel, die unrein sind. Ein Gräuel von allem Fleisch, die ihr nicht essen sollt. Erstens, der Adler. Dann kommt der Falk und andere Vögel, unreine. Und dann geht es herab auf unsere Erde und da kommen die vierfüßigen Tiere, werden die Unreinen genannt und so weiter. Und das letzte Wort heißt von den unreinen, gräulichen Tieren, die nicht gegessen werden sollen. Und alles, was auf den Bauch kriecht. Ja, was gehört denn zu dem allem, was auf den Bauch kriecht? Die Schlange ganz sicher. Ja, und den Wurm. Und den Wurm. Und weißt was für Schneckensorten? Und weißt was für Sachen? Gewürm. Oh. Wo beginnt das Gesetz? Mit den unreinen Wesen. Wo? Beim Adler. Und jetzt haben wir schon gesehen. Aha. Aber der Adler ist erst unrein geworden. Hat Gott je etwas Unreines geschaffen? Ist unmöglich. Was aus etwas oder jemand herauskommt, war vorher drin. Ein unwiderlegliches Naturgesetz. Und was aus Gott selbst hervorkam, war mindestens sehr gut und nicht anders. Hier zurück. Das oberste unreine Wesen, Adler, das wissen wir schon, welcher Adler gemeint ist, geistlicherweise. Und Wurm, wen bezeichnet unser Wort Gottes als Wurm? Den gefallenen Menschen. Und Jesus selbst jetzt in der Gestalt des gefallenen Menschen nach außen. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen, bezeichnet sich ausgerechnet im Psalm 22, wo er am Kreuz hängt, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Was? Du bezeichnest dich mit einem Wesen, das auf dem Bauche kriecht. Warum schweige ich einen Augenblick? Vergleicht sich etwa Jesu an anderer Stelle noch mit einer erhöhten Schlange? Schlange? Aha. Das heißt, der von keiner Sünde wusste, ließ sich von Gott zur Sünde der ganzen Schöpfung machen. und hat alle Flüche und Forderungen des Gesetzes an sich vollziehen lassen und bezahlt, vollständig an alle Übertretungen und Sünden der Geschöpfe auf sich genommen und an unsere Stelle getreten, sodass wir Gerechtigkeit Gottes würden, wir Sünder, in einem Augenblick von anderen, wo wir auf den Gekreuzigten von Golgatha blicken. Wer Jesus am Kreuz so im Glauben erblickt, ist heil zu derselben Stunde, denn sein Augenblick. Das ist unser Gott. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Nicht nur ein Wurm. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, ein Holz, also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Ja. Und wer auf diesen erhöhten, zur Sünde gemachten Heiligen Gottes blickt, empfängt im gleichen Moment seine Heiligkeit und seine Gottgerechtigkeit und seine Sohnschaft. Gott. Die ganze Gesellschaft soll gerufen. Halleluja!
Halleluja!
Ja, der will ihn ausbauen, aber fällt noch. Ah, der Weg einer Schlange, nicht der Schlange, einer Schlange. Und jetzt über den Felsen nur einer. 1. Korinther 10, liebe Brüder, schreibt er, ihr sollt wissen, dass unsere Väter so und so durchs Schilfmeer gezogen sind, Sinai, das und das empfangen haben. Und dass sie begleitet wurden von einem geistlichen Fels, Schlange über den Felsen, von einem geistlichen Fels, so dass sie sogar eine geistliche Speise erhielten, genannt Manna. Das Manna ist nicht eine Frucht von einem Strauch in der Wüste Sinai, wie unsere gescheiten Wissenschaftler der Bibel aufhelfen wollen, dass es einigermaßen stimmen könnte, ne? Sondern Himmelsgetreide, Brot der Engel, der Starken aß der Mensch. Das war Manna, also geistliche Speisen und einen geistlichen Trank. Das Wort Gottes ist das Wasser des Lebens, das sie empfangen haben. Wunderbarerweise. Und dann heißt es, der Fels aber, der sie begleitete vom Auszug aus Ägypten bis im Einzug ins Land und nachher ihr Fels blieb, ne, ist, heißt Jesus Christus. Ah. Jetzt bleiben wir mal bei diesem dummen Teufel, dass der sich da über den wunderbar den Heiligen Gottes, den geliebten Gottes, den Herrn Jesus da, einfach so mir nicht hinwegsetzen kann. Eine Schlange ohne Hände und ohne Füße und ohne Zehen und ohne Finger nicht, kann sich da über die Klippen vom Felsen bewegen. Da haben wir nicht mehr nach. Habt ihr schon 1000 Füßler mal beobachtet? Also 1000 Füße hat er ja nicht, aber genug. Ne? Erzählt man, es ist des Erzählens wert, begegnet dem 1000-Füßler eine Ameise, die Ameise bestaunt da, ja, wie das funktioniert da, das Zeug, ne, auf allen beiden Seiten, und stellt dem 1000-Füßler die Frage, na du sag mal, wie kannst du wissen, in welchem Augenblick du jetzt gerade das Bein nach vorne ziehen musst? Der 1000-Füßler guckt da nach links zurück und nach rechts und sagt, du, jetzt komme ich auch nicht mehr draus. Also, liebe Geschwister, wenn solche unter uns sind, die heute Abend nicht mehr rauskommen. Ne? Der 1000-Füßler blieb ein 1000-Füßler, ne? Und ist umso schneller davon gewatschelt nachher. Ne? Also. Mit Verzeihung. Jetzt fällt über den Felsen, Jesus Christus. Sehr einfach, abschließend 5. Mose 32 aufschlagen. Da bleiben wir. 5. Mose 32. Horchet ihr Himmel, Vers 1, und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Aha, wer wird hier zu Zeugen angerufen? Die Himmel, bitte, Adam. Die Erde, Schlange. Und jetzt Fels. Und jetzt lernen wir dann noch einen zweiten Felsen kennen. Oh. Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treu und sonder Trug, gerecht und gerade ist er. Der Fels, Einzahl. Wer ist hier gemeint? Stimmen die Worte auf Jesus Christus? Die sind so wunderbar, die Worte, und reichen noch lange nicht an das heran, was Jesus Christus wirklich ist. Vers 13. Er ließ ihn, Israel, ein Herfahren auf den Höhen der Erde, und er aß den Ertrag des Feldes. Und er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus dem Kieselfelsen. Das Wasser floss aus einem buchstäblichen Felsen, den Mose geschlagen hat, das wissen wir. Aber dieser geistliche Fels, Jesus Christus, von dem haben sie noch Dinge, Worte empfangen, nämlich, ich darf hier, da haben wir den Beweis dafür, dass das Gesetz vom Sinai, wie es nach Meinung und Genehmigung Gottes ins Wort Gottes aufgenommen worden ist, von heiligen Engeln angeordnet, verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Aber gerade deshalb begleitete sie Jesus Christus vom Auszug aus Ägypten bis zum Einzug als der geistliche Fels. Wo, in welcher Gestalt? In der Wolken- und Feuersäule. Beständig, Tag und Nacht, ohne ein Wort zu reden mit dem Volk. Still, still. War aber immer da, ließ sich hernieder dort, wo die Verzweiflung das letzte Maß erreicht hatte. Wo keine Hoffnung mehr war, ließ sich die Wolkensäule nieder. Wo Gott zu Mose sagte, führe du das Volk nach dem goldenen Kalb, um das sie getanzt sind, und riefen, Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Sprach Gott zu Mose, Mose, führe du dieses Volk, ich kann nicht mehr mitgehen. Ja. Dann sagt Mose, tilge mich aus an ihrer Stelle und meine Sippschaft, gehe wieder mit ihnen. Wenn du nicht mitgehst, dann lass uns lieber umkommen hier. Aber ich sende meinen Engel vor euch her. Engel hin, Engel her, sagt Mose, wenn du selber nicht mitgehst, will ich gar nicht etwas weiter wissen, will ich auch umkommen. So, was geschieht? Mose hat gehört, nur wo ich die Sünde finde, kann ich Gericht üben. Schlägt Mose sein Familienzelt ab, bricht es ab und trägt es mit Josua, seinem Diener, außerhalb des Lagers, wo der Auskehrichthaufen des Volkes Israel, die Sabbatschänder, die Huren, die Aussätzigen lagern. Dort geht er hin und stellt dort sein Familienzelt auf. Das ganze Volk guckt nach von den Eingängen ihrer Zelte und denkt, der Mose ist verrückt geworden, Der kann ja nicht mehr zurückkommen. Der ist ja unrein, was er unrein hat. Was passiert? Die Wolkensäule stieg hernieder. Außerhalb des Lagers an den Eingang dieses Zeltes, in dem Mose und Josua waren, und ging aus der Wolke hinaus in dieses Zelt hinein. Und er, dieser Fels, Jesus Christus, redet jetzt mit Mose außerhalb des Lagers, von Angesicht zu Angesicht. Aha, was heißt das? Mose, in dir ist bereits die gleiche Gesinnung wie in mir, nämlich du warst bereit, für dein ganzes Volk zu sterben, dich zur Sünde des ganzen Volkes machen zu lassen. Mose, wir sind eines Sinnes. Empfiehlt Paulus uns das auch? Die Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war. Also, und jetzt hat Mose Mut gewonnen und sagt, ja, du hast jetzt gesagt, ich habe Gnade gefunden in deinen Augen. Jawohl. Und jetzt war ja dieser eine in der Wolkensäule, Jesus Christus, der sich dem Vater Gott schon vor Grundlegung der Welt als Lamm Gottes zur Verfügung gestellt hat. Stimmt das? Ja. Bereit war, außerhalb des Lagers der Schöpfung zu kommen auf unsere Erde, um sich zur Sünde der ganzen Welt machen zu lassen. Und jetzt kommt er zu Mose sagen, Mose, und Mose stellt die Frage, ja und jetzt, wer zieht jetzt wieder vor uns her? Sagt Gott, der Vater, mein Angesicht, Mose, wird vor euch herziehen. Da sagt der Mose, ja, jetzt ist gut. Wenn dein Angesicht vor uns herzieht, dann weiß ich, dass du auch mitkommst. Der wusste was. Der Sohn kann nur wohin gehen, wo er vorher den Vater hat hingehen sollen. Und kann nur das tun, was der Vater vorher getan hat. Und Jesus Christus ist das Angesicht Gottes, in dem er spricht, wer mich sieht, der sieht den Vater. So, also jetzt hier der Fels. Mitten in der Gesetzgebung und der Folge konnte die Barmherzigkeit Gottes und Jesu Christi natürlich nicht anders, als diesem Volk durch Mose und dann später durch die Propheten noch wunderbare Honigverheißungen aus dem Christus und, wie heißt es noch, und Öl, Geist aus Jesus Christus, wie Hiob sagen konnte, und der Fels neben mir ergoss Ölbäche über mich, das heißt die Fülle des Geistes des Christus über mich stand. Hier wieder an dieser Stelle. Weiter, Vers 15. Da wurde Jeschurun, wieder eine Bezeichnung für Israel, fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, fest. Und er verließ den Gott, der ihn gemacht hatte, und verachtete den Fels, der seiner Rettung. Kam es bei Israel so weiter? Verachtete den Fels seiner Rettung. Was geschieht? Vers 18. Vers 18. Den Felsen, der dich gezeugt, vernachlässigst du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Vers 30. Wie könnte einer der Nation 1000 Israelis jagen und 10.000 in die Flucht treiben, wäre es nicht, dass ihr Fels sie verkauft und Jehova sie preisgegeben hätte? Und jetzt kommt etwas Neues. Damit schließen wir. Denn nicht wie unser Fels, spricht Mose, Jesus Christus, denn nicht wie unser Fels Israels, ist ihr Fels der Nationen. Wie heißt der Fels der Nationen? Satan. Ja. Das ist bitte. Ist er noch der Gott dieses Zeitalters? Ist er noch der Fürst des Kosmos? Bitte schön. Ist er in dieser Hinsicht mit Christus zu verwechseln? Wird Christus auch Gott genannt? Jawohl. Wird ihm ja zum Vorwurf gemacht. Ist Christus auch ein Fürst? Bitte schön. Nicht ist wie unser Fels, ihr Fels, sondern die beiden Felsen sind genau so. Und jetzt, was heißt Fels auf Hebräisch? Fels auf Hebräisch wird übersetzt mit dem Namen Tyros. Tyros. Müsste eigentlich gelesen werden, Zoar. Sind drei hebräische Buchstaben. Zoar. Von allen Übersetzungen mit Tyros. Übersetzt, weil die Stadt Tyros gemeint ist. So, und jetzt schlagen wir abschließend Hesekiel 28 noch auf und lesen nur noch ein paar Verse. Bitte. Der König von Tyros heißt also was? Der König des Felsen. Aber von welchem Felsen ist der König? Nicht vom Felsen Israels. Vom anderen Felsen. Von ihrem Felsen. Also Hesekiel 28. Hesekiel 28, da darf ich gleich voraus bekannt geben. Die Stadt Tyros wird dem Propheten Hesekiel ein ganzes Kapitel lang mit einem Schiff verglichen. Warum sage ich das jetzt schnell? Dritter Punkt, letztes Mal heißt das, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Was Meere betrifft, wissen wir auch schon von Weitem, aber was Schiff bedeutet, wissen wir noch nicht. So. Hesekiel 28. Jetzt zeigt der Geist Gottes auf den Menschen, den damaligen Menschen, König von Tyros. Beschreibt ihn als gewähltes Modell. Modell. Das Wesen dieses Modells aber wieder ist Satan. Hesekiel 28, Vers 11. Und das Wort Jehovas geschah zu mir also. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Zor, von Tyros, von Felsen. Moment noch, Stille. No. Hesekiel, der Mensch Hesekiel, Prophet, wird in diesem Buch Hesekiel genau 100-mal Menschensohn genannt. Warum? Weil Hesekiel ein Modell ist für Jesus Christus als des Menschensohn. So wie Josef ein Vorbild ist für Jesus Christus als den Erstgeborenen. Den Erstgeborenen. Josef war der Erstgeborene Jakobs aus dem Mutterschoß, den Jakob in Liebe erwählt hat. Nicht aus dem Mutterschoß, von dem er gar nichts wissen wollte. Nur nebenbei. Und wenn wir hier lesen, Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyros, dann wissen wir, auf höchster Ebene allein geziemt, wem der Name Menschensohn? Jesus Christus. Und wer spricht hier zu Jesus Christus? Der Vater. Hebe ein Klagelied an über den König von Tyros. Was heißt das? Über den Fall Satans. Jetzt habe ich was gesagt. Darf man endlich mal deutlich reden in der letzten Stunde dieses Zeitalters? Ein Gräuel vor unserem Gott ist es, schreibt Salomo. Wenn du beim Sturze deines Feindes jubilierst und dich über seinen Fall freust. Das ist so grauenhaft vor unserem Gott, dass er um deines Gräuels willen, der schlimmer ist als das, was der Feind gemacht hat, den Zorn von deinem Feinde wegnimmt und ihn vom Zorn entlastet. Weil du, jemand, der mich kennen sollte, nicht? Seinen Gott kennen sollte, nicht sie freut, sondern was tut? Ein Klagelied anstimmt über seinen Feind. War das bei David der Fall? Wer war der Erzfeind Davids? Saul. Saul. Nun, Saul ist gefallen und Jonathan, sein Sohn, sein nächster Freund. Da stimmte David ein Klagelied an. Und David war der Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Klagelied an. Wie sind die Helden gefallen? Saul und Jonathan. Holdselig waren sie in ihrem Leben und sind im Tode nicht getrennt. Und so weiter. War das nach dem Wohlgefallen Gott? Also, weiter. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyros und sprich, der du das Bild der Vollendung warst. Bitte schön, war der König von Tyros je das Bild der Vollendung nach göttlicher Beurteilung? Nein. Nur Modell. Für. Der du das Bild der Vollendung warst, guckt mal nach Elberfelder Fußnote. Eigentlich, der du die Vollendung versiegelt hast. Was? Darf es gleich wieder sagen. Liebe Geschwister, ich bin 83 Jahre alt bald, habe keinen Kummer mehr um mich. Wenn vielleicht etliche noch denken, Bruder Muhl geht doch zu weit. Nein. Ich komme noch lange nicht an das heran, um was es vor Gott wirklich geht. Der du die Vollendung versiegelt hast, das heißt, was liegt da drin? Gott hat ihm, diesem schirmenden Cherub, seinen ganzen Heilsplan kundgetan. Im Positiven, ohne Sünde, nicht? Und was macht er? Gott gab ihm, diesem Gott und diesem Fürsten des Kosmos, die Ehre, ne? Diesen Plan Gottes zu versiegeln. Und was geschah auf Golgatha? Als sie den Herrn Jesus ins Grab gelegt hatten, den Stein davor gewälzt hatten, was ist da geschehen? Da wurde der Stein vor dem Grab versiegelt. Wer hat hier versiegelt? Genau der gleiche, der den heiligen Plan Gottes vorher mal versiegelt hat, liebe Geschwister. Sind das Dinge? Nein, das sind nicht Dinge. Geheimnisse der Liebe und der Weisheit Gottes. So. Der du die Vollendung versiegelt hast, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. War das der König von Tyros? Ja, der hat auf seiner Halbinsel Tyros wirklich einen Garten Gottes gebaut. Nicht? Also als Modell konnte man ihn nehmen. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aber er war vor seinem Fall in Original Eden, dem Garten Gottes. Da gibt es ein Originalparadies und ein Original-Eden Gottes. War zum Beispiel Paulus einmal im dritten Himmel, im Paradies. In einem Paradies, das nicht im Himmel ist, sondern im dritten. Das heißt, außerhalb dieser Schöpfung, im Überhimmel, wo Gott allein wohnt und herrscht und verhüllt. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgesteine waren deine Decke. Es werden 9 Stücke der Edelsteine genannt, die auf dem Brustschild des hohen Priesters waren. Und die drei letzten werden einfach bezeichnet um Gold. Und Gold weiter. Ende Vers 13. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. An welchem Tage wurde der König von Tyrus geschaffen? Er war von einem Mann gezeugt, von einem Weibe geboren, wie alle Menschen. Warum leistet sich der Geist Gottes das? An dem Tage, da du geschaffen wurdest? Weil der Geist nur aufs Modell hin zeugt, wenn wir das Wesen selber nicht sehen können. Ein Modell. An dem Tage, da du geschaffen wurdest. Weiter, an dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender gesalter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge und du wandeltest inmitten feuriger Steine. Was sind das für feurige Steine? Cherubim und Seraphim. Seraph heißt Feuriger. Seraphim sind feurige Geister, die das Feuer auf dem oberen Altar bedienen. Sind die Seraphim. Inmitten der Seraphim wandeltest du. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist. Ist die Sache klar? Jetzt. Bis Unrecht in dir gefunden wurde. Wo also? Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Geschöpfes. Da drin konnte er machen, was er wollte. Bis Unrecht. Wer allein konnte feststellen, ob in seinem Herzen jetzt auf einmal etwas Böses entwickelt worden ist? Nur wieder Gott. Und dein Inneres mit Gewalt erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich immer noch, du schirmender Kerub, sogar nachdem Gott ihn verworfen hat, das Gericht angekündigt hat, ist er immer noch der schirmende Kerub, die Treue Gottes. Vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden und auf die Erde geworfen. Und so weiter und so weiter. Und nun, unser Fels, Jesus Christus. Ließ die Schlange über sich verfügen. Und als diese Schlange ihn töten wollte in Menschengestalt, ließ er es gefallen. Ließ die Schlange über sich triumphieren. Und die Schlange hat im Augenblick zu spät gemerkt, dass der von ihr überwundene über sie triumphiert, er einen Triumph über sie hält und sie öffentlich zur Schau stellt und so weiter und so weiter. Also, liebe Geschwister, vier sind es, die zu wunderbar sind, drei zu wunderbar sind für mich und vier, die ich nicht erkenne. Eine Ahnung davon dürfen wir heute Abend erhalten. Amen.